Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und in der Folge heute wollen wir nochmal über das Thema Energie sprechen. Und zwar ganz konkret soll es heute um Fernwärme gehen. Wir haben in einer der vorherigen Energiefolgen ja über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Daraus resultiert ja unter anderem, dass ja auch in Privathaushalten künftig 65% der Heizenergie aus erneuerbaren Energien gewonnen werden muss. Und vor dem Hintergrund spielt das Thema Fernwärme auch eine Rolle, weil mit Fernwärme lässt sich eben auch diese 65% Quote erfüllen. Und um darüber ausführlich und genau sprechen zu können, ist mein Kollege Matthias Bauer wieder hier. Hallo Matthias.
Grüß dich.
Matthias leitet bei uns die Abteilung Bauen, Wohnen, Energie und beschäftigt sich deswegen auch schon seit längerem mit dem Thema Fernwärme unter anderem. Matthias, vielleicht können wir einfach mal einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich Fernwärme und wie funktioniert das überhaupt?
Bei der Fernwärme ist es so, dass im Wohnhaus keine Erzeugungsanlage sich befindet, wie jetzt ein Gaskessel oder ein Schornsteinkessel, sondern dass die Wärme aus der Ferne kommt. Deshalb Fernwärme oder ja, aus der Nähe. Kleinere Anlagen sind dann Nahwärmeanlagen. Also in einem entfernteren, größeren Werk wird die Wärme erzeugt, die dann durch Leitungssysteme zu den Haushalten und zu den Verbrauchern geführt wird. Es gibt da verschiedene Systeme. In der Regel ist es einfach sehr heißes Wasser, 100 Grad heißes Wasser, was dann durch so ein Wärmenetz fließt, kann auch Wasserdampf sein. Die Röhren sind in der Regel und zwingend, nicht nur in der Regel, sondern zwingend massiv gedämmt, sodass wenig Verluste entstehen können. Es ist auch wichtig, dass wenig Verluste entstehen. Und diese Wärme wird dann in die je einzelnen Haushalte transportiert. Die Fernwärme wird aus ganz unterschiedlichen Energieträgern gemacht. Zurzeit ist es immer noch so, dass bei Bestandsfernwärmeanlagen oder Wärmeanlagen hier fossile Energien verbrannt werden. Bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass es vielfach Gas ist, aber auch noch viel Steinkohle, vor allem in großen Fernwärmeanlagen in Mannheim, in Stuttgart. Da wird noch Steinkohle verbrannt. Das kann natürlich so nicht bleiben. Deshalb switchen die Erzeuger immer mehr auf andere, klimafreundlichere Brennstoffe um, wie zum Beispiel Geothermie, Biomasse, auch Holz, zum Beispiel auch Altholz, was da verbrannt wird. Aber auch ein ganz großer Punkt können sogenannte große Wärmepumpen, Großwärmepumpen an unseren Flüssen sein. Da gibt es schon Versuchsanlagen in Mannheim und auch in Stuttgart, wo dann diese fossilen Brennstoffe ersetzt werden durch erneuerbare Energien.
Okay, das ist ja, nehme ich mal an, auch vor dem Hintergrund, dass es eben diese erneuerbare Energienquote erfüllen soll, ganz richtig, das perspektivisch umzustellen. Ich kann mir das jetzt technisch noch nicht so ganz vorstellen oder vielleicht hast du da eine Idee oder kannst das mal beschreiben, wie groß solche Wärmenetze sind. Also über welche Strecke wird da über Rohre heißes Wasser transportiert? Und wie viele Haushalte sind an so ein großes Kraftwerk angeschlossen?
Das ist ganz unterschiedlich. Darum reden wir ja von Fernwärme und Nahwärme. Das können Leitungen sein, die kilometerlang sind. Wir haben aber auch kleinere Nahwärmenetze, die sich zum Beispiel auf so ein Bioenergiedorf, wie wir das zum Beispiel aus dem Bodenseeraum oder auch aus ländlicheren Gebieten kennen, wo dann vielleicht nur das Bürgermeisteramt, die Schule, vielleicht noch ein kleines Schwimmbad und dann noch 10 bis 100 Haushalte angebunden sind. Wir haben natürlich große Erzeugungsanlagen in den Großstädten Mannheim, Stuttgart, Heidelberg, Freiburg, wo wir Großanlagen haben, wo dann hunderte von Verbrauchern angeschlossen sind, über Kilometer lange Leitungen.
Gibt es denn irgendeine Quelle oder weißt du, wissen wir, wie viele Haushalte in Baden-Württemberg tatsächlich schon Fernwärme nutzen?
Ja, es gibt Erhebungen. Wir wissen relativ genau, dass es in Baden-Württemberg etwa so 140 bis 150 registrierte Wärmenetze gibt. Man muss aber sehen, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt heizen nur 14% der Haushalte mit Fernwärme oder Nahwärme. ist ein bisschen unterschiedlich ausstrukturiert. Wir im Süden sind eher geringfügiger hier angeschlossen an Wärmenetze als jetzt in den neuen Bundesländern oder auch Schleswig-Holstein, Hamburg, die Stadtstaaten, da sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ich denke, die großen Flächenländer, die haben einen Nachholbedarf sozusagen und vor allem natürlich auch, was große erneuerbare Netze sozusagen, Netze mit erneuerbaren Energien anbelangt in Baden-Württemberg, haben einen großen Nachholbedarf. Wie gesagt, die Netze werden zum großen Teil noch mit fossilen Energien betrieben. Die kleineren Netze auf dem Land, da sieht schon ganz anders aus, auch in Baden-Württemberg. Da haben wir oft Werke, die sich mit Hackschnitzel, also in Waldgegenden, Schwarzwald oder so, ganz gute Geschichte mit Holz, Hackschnitzel bedienen oder natürlich auch Biomasse unterschiedlicher Art, die landwirtschaftlich erzeugt wird.
Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine neue Heizung benötige und dann vor dem Hintergrund des eben oder vorhin erwähnten Gebäudeenergiegesetzes sich mir die Frage stellt, wie ich diese 65% erneuerbaren Quote denn erfülle, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Darüber haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Jetzt ist Fernwärme oder Nah- und Fernwärmeanschluss eine Möglichkeit. Aber um das nochmal klarzustellen, damit habe ich dann diese Anforderung erfüllt. Einfach nur dadurch, dass ich mich an so ein Fernwärmenetz anschließe.
Das ist richtig. Das ist eins dieser Pluspunkte der Fernwärme. Wenn ich jetzt mich anschließe oder wenn ich angeschlossen bin, erfülle ich jetzt schon die 65%-Regel des GEG, des Gebäudeenergiegesetzes, und ich muss mich sozusagen um nichts mehr kümmern, auch wenn ich jetzt in einem Fernwärmenetz bin, das noch zu, das kommt nicht vor, aber sagen wir mal zu 100% mit Steinkohle betrieben würde, habe ich alle Anforderungen zunächst erfüllt. Aber wir müssen natürlich eins sehen, und das kommt natürlich auch auf die Fernwärmebetreiber zu. 2045 ist Schluss. Hier gilt dann 100% erneuerbare Energien. Das heißt also, bestehende Fernwärmenetze müssen konvertieren sozusagen, zu den erneuerbaren Energien konvertieren. Da gibt's Zeitpläne, die sind auch im GEG schon zugrunde gelegt. Und da entsteht natürlich auch ein erhöhter Geldbedarf. Ich muss ja investieren. Der Investitionsbedarf ist da. Und das ist wieder so ein Maluspunkt. Wir wissen gar nicht genau, was hier auf die Verbraucher und Verbraucherinnen zukommt an Kosten für diese Konversion oder für diese Energiewende.
Auf die Kosten kommen wir gleich nochmal gesondert zu sprechen. Ich hätte vorher noch eine ganz praktische Frage. Wenn ich denn jetzt in der Situation bin und möchte mich vielleicht für Fernwärme entscheiden, wie kriege ich denn überhaupt raus oder mit, ob bei mir in der Straße so ein Fernwärmeanschluss liegt oder möglicherweise einer geplant ist für die nächste Zeit?
Wir in Baden-Württemberg sind in der glücklichen Lage, dass die kommunale Wärmeplanung schon durch ist. Die meisten Gemeinden in Baden-Württemberg haben die Planung zum großen Teil schon abgeschlossen. Also einfach auf die örtliche Gemeinde zugehen, wo ich wohne, und dann mal fragen, ob hier eine Leitung durchgeht, ob hier überhaupt ein Anschluss möglich ist. Und das ist wiederum eher ein negatives Problem. In vielen Fällen wissen wir noch nicht, bis wann hier neue Wärmenetze gebaut werden. Ich selber kenne jetzt noch keine Satzung, wo es klar ist, dass ich als Verbraucher mich zum Netz anmelden kann oder ihren Antrag stellen kann. Da ist noch vieles im Unklaren. So wie ich jetzt die verschiedenen kommunalen Pläne, die ich schon gesehen habe, auswerte, wird sich das erst so richtig in den 30er Jahren dann konkretisieren. Also hier haben wir noch gewisse Schwierigkeiten in der Abwägung, in der Planung. Aber nachdem die Wärmenetze ein wichtiger Punkt sind in dem GEG, Gebäudeenergiegesetz, neben den Einzelmaßnahmen wie die Wärmepumpe oder vielleicht eine Pelletheizung und andere Möglichkeiten, wäre es einfach wichtig, wenn ich mich mit dem Gedanken trage, in eine neue Heizung zu investieren, sozusagen alle Möglichkeiten, alle Optionen abzufragen.
Okay, das heißt vor Ort informieren, ob es da schon eine Planung gibt, und ich glaube auch in anderen Bundesländern gibt es jetzt die Verpflichtung für die Kommunen, in so eine Wärmeplanung einzusteigen. Baden-Württemberg ist da, hattest du gesagt, schon ein bisschen weiter. Das heißt, da muss man sich dann vor Ort schlau machen,
Ja, das Bundeswärmeplanungsgesetz ist ja auch zum 01.01.2024 in Rechtskraft getreten. Also es gilt im Grunde mehr für alle Bundesländer. Baden-Württemberg hat einfach ein paar Jahre früher angefangen und hat dadurch einen gewissen Zeitgewinn.
Wunderbar. Also wenn ich jetzt dann mich für Fernwärme entscheide, das Gute ist dann ja, ich brauche keine neue Heizung, ich habe da keine Investitionskosten, sondern ja, glaube ich, im Detail, wie das jetzt technisch dann läuft, müssen wir nicht drauf eingehen. Aber es kostet natürlich auch was, ne? Vielleicht können wir das mal kurz aufdröseln. Was zahle ich für Fernwärme, auch im Vergleich vielleicht zu einer Gasheizung oder anderen Energieformen?
Also, kleine Korrektur. Es gibt die sogenannten Baukostenzuschüsse. Also, wenn ich mich anschließen lasse, kann mir das Fernwärmewerk oder der Fernwärmebetreiber einen Baukostenzuschuss auferlegen. Das bewegt sich so bundesweit zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Es ist eine einmalige Gebühr, die ich bezahlen muss, eine Anschlussgebühr. Das kennt man ja auch vom Gasanschluss, dass ich da Anschlussgebühren bezahlen muss. Das ist so. Die Fernwärmepreise wiederum, die setzen sich in der Regel aus mehreren Bestandteilen zusammen. Wir haben ähnlich wie beim Gas den Grundpreis. Der Grundpreis, der deckt die Kosten für die Erzeugungsanlage, für die Transportanlagen, also für das ganze technische Equipment ab, aber auch Personal- und Kapitalkosten. Dann gibt's den Arbeitspreis. Der Arbeitspreis, der ist immer abhängig von meinem tatsächlichen Verbrauch. Hier wird also dann die abgenommene Wärme berechnet. In der Regel ist im Arbeitspreis entweder integriert oder als Zusatz noch der CO2-Preis drin. Und es gibt noch eine dritte Preiseinheit, der sogenannte Dienstleistungspreis, der dann die Messung und die Abrechnung für die Anlage dann bemisst. Der Grundpreis und der Dienstleistungspreis sind meistens entweder Monats- oder Jahreskosten, die ich zu zahlen habe. Der Arbeitspreis wird nach Cent pro Kilowattstunde berechnet.
Das haben wir ja so ungefähr auch bei Strom- oder Gastarifen, ne, diese Zusammensetzung.
Genau.
Wo liegen denn da die Preise ungefähr, dass wir das mal vergleichen können?
In den letzten beiden Jahren hat es einige Untersuchungen gegeben. Es gibt jetzt auch schon, ja, kann man sagen, kontinuierliche, vorsichtig ausgedrückt, Marktstudien. Wir sehen in der Bundesrepublik Deutschland eine sehr breite Preisstreuung. Wenn wir jetzt den Arbeitspreis nehmen, der divergiert zwischen 10 Cent pro Kilowattstunde bis 40 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist doch eine enorme Preisspreizung, die auch durchaus den Fachleuten Kopfzerbrechen bereitet, weil es ist eigentlich kaum erklärbar, dass es Fernwärmegebiete gibt, wo ein Verbraucher 40 Cent zahlen muss. Man muss nämlich fragen, wo kommen dann die Kosten her? Was macht es so teuer? Und es gibt dann eher günstig Veranlagte mit 10 Cent. Ja, hier fehlt es einfach noch an der Transparenz des Ganzen, aber das ist ein altes Problem der Fernwärme, die Vergleichbarkeit. Wir kommen da ja noch dazu, wenn wir dann auf diese Monopolstellung gehen und auch die Forderungen, die Verbraucherschützer dann aus dieser ja speziellen, sagen wir mal, Fernwärme-Wärmenetze-Lage dann ziehen.
Aber um das Problem nochmal dann so aufzurollen, wenn ich jetzt diese Preisunterschiede Strom- oder Gasmarkt hätte, dann würde ich den Anbieter wechseln. Das ist hier...
Das ist richtig. Und das ist genau der Riesenunterschied im Wärmenetz, in den Wärmenetzen. Ja, wir haben früher da sozusagen auch vom gefangenen Kunden gesprochen. Da ist man zunächst einmal diesem je einzelnen Anbieter für meine Region, für mein Quartier ausgeliefert. Das hört sich jetzt herb an, aber es ist ganz klar und das hat auch die Monopolkommission erst vor kurzem wieder festgestellt. Wir haben hier kleine Monopole, die in ihrem Belieferungsgebiet keinerlei Konkurrenz haben. Also es gibt keine Möglichkeit, wie im Strom- oder Gasmarkt zu sagen, der ist mir zu teuer oder der wird jetzt noch teurer und ich kann ja dann eine Sonderkündigung ausbringen. Das ist nicht möglich. Das sind genau die Forderungen der Verbraucherzentralen und auch unseres Bundesverbandes, dass wir hier, wenn extreme Preissteigerungen drohen, auch fordern, dass Kunden und Kundinnen eine Art Sonderkündigungsrecht haben. Das gibt es bisher in Wärmenetzen nicht.
Genau, und das ist ja auch rein technisch gar nicht möglich, da einen anderen Anbieter zu wählen, weil da fließt ja heißes Wasser sozusagen durch die Leitung. Das kann ja nur von einem Anbieter kommen, würde ich jetzt mal denken.
Ja, technisch wäre es vielleicht durchaus möglich, dass in ein Netz auch noch andere Erzeuger einspeisen. Aber das ist bisher auch nicht möglich. Das sind Forderungen, dass zum Beispiel jetzt ein Industriebetrieb, der in der Nähe ist und sehr hohe Prozesswärme erzeugt, dass der ja dann auch noch einspeisen könnte in so ein Fernwärmenetz. Aber bisher sind die Netze Monopole und der Netzbetreiber ist sozusagen der Herr im eigenen Laden. Das wäre wirklich eine Möglichkeit. Es wird auch angedacht, hier vor allem die Prozesswärme zu nutzen, wird auch in Baden-Württemberg gemacht. Wir haben solche Anlagen in Karlsruhe zum Beispiel. In Karlsruhe wird durch die Raffinerie in Karlsruhe, also durch die Ölraffinerie in Karlsruhe, Prozesswärme eingespeist. Und so wie wir das sehen, hatte dann Karlsruhe auch immer sehr ordentliche Preise für die Verbraucher, weil ja hier dann Wärme genutzt würde, die eigentlich verloren ist, aber durch das Einspeisen in das Wärmenetz nicht verloren geht.
Okay, und so könnte man da technisch perspektivisch mal drüber nachdenken, ob man da etwas mehr Markt schaffen kann. Aber bis es dazu kommt oder vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, was lässt sich denn regeln oder was wäre wünschenswert aus Verbrauchersicht an Veränderungen oder Regelungen im Fernwärmemarkt, der das zumindest oder durch die das dann so ein bisschen geheilt würde?
Auf mehreren Punkten brauchen wir neuere Regelungen. Man muss sehen, die AVB Fernwärmeverordnung, also das Gesetz, das für die Fernwärme zurzeit gilt, die stammt im Detail oder im größeren Rahmen noch aus den 80er Jahren. Es gab keine Liberalisierung, wie wir das beim Strom- oder Gasmarkt her gesehen haben. Wir haben hier sozusagen relativ alte Normen und wir brauchen im Grunde genommen eine junge, neue Fernwärme. Es ist so, der Bund, also der Gesetzgeber ist dran. Zurzeit ist die AVB Fernwärme wieder im Novellierungsprozess. Der geht jetzt aber auch schon seit 2022. Also einige Zeit geht er schon ins Land. Und die Verbraucherzentralen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen haben hier natürlich auch ihre Stimme erhoben. Und vielleicht kann man drei Punkte herausheben, die besonders wichtig sind. Es sind einfach die Transparenzvorschriften, die verbessert werden müssen. Weil wir hier Monopole haben, brauchen wir auch eine transparentere Gestaltung der Preise, der Verträge und so weiter. Wir brauchen aber auch, was dann die Laufzeit und die Kündigungsmöglichkeiten der Versorgungsverträge anbelangt, neue verbraucherfreundliche Lösungen. Und was ganz, ganz wichtig ist, das sind die Regelungen zur Anpassung von Preisen, Preisänderungsklauseln. Jeder, der jetzt Fernwärme bezieht, kennt es. Ganz, ganz komplizierte Klauselwerke, wie sich die Preise verändern. Für einen Laie, für einen Otto-Normalverbraucher nicht durchschaubar. Es ist so, dass es fast nur Richterrecht gibt. Also der BGH hat hier versucht, verschiedene Leitplanken einzubauen und Regelungen zu schöpfen. Wir haben diese Regelungen auch zum Teil vorliegen. Aber ja, jetzt geht es vielleicht zu sehr ins Detail. Aber wenn ich also heute Preise anpassen will, muss ich dann so eine Preisklausel so gestalten, dass die aus dem Kostenelement besteht und einem Marktelement.
Vielleicht können wir diese drei Punkte, die du genannt hast, noch einmal ganz kurz durchgehen. Also der erste Punkt, mehr Transparenz. Das ist natürlich super. Gibt es da eine konkrete Vorstellung, wie man sowas ausgestalten könnte?
Ja, vor allem die großen Erzeuger von Wärme zu verpflichten, hier bestimmte Parameter preiszugeben, zu veröffentlichen, damit auch eine Nachprüfbarkeit insofern besteht, ich habe ja keinen Markt, aber ich kann dann vergleichen, was macht zum Beispiel, was machen die Karlsruher, was machen die Stuttgarter, was machen die Freiburger und so weiter. Ich kann es bundesweit auch vergleichen, in etwa, wo ich dann preislich liege. Natürlich ist es ganz, ganz kompliziert, unterschiedliche Brennstoffe, unterschiedliche Techniken und so weiter. Es ist also meines Erachtens eher nur für Fachleute dann möglich, hier eine gewisse Transparenz auch zu bringen. Aber wenn wir diese Angaben hätten, dann könnten wir auch als Verbraucherschützer uns verstärkt mal auf solche Angaben stürzen, nachprüfen. Auch das Bundeskartellamt, die Landeskartellämter könnten dann prüfen, wo diese enormen Preisunterschiede herkommen, die wir vorher ja benannt haben. Das ist ja Fakt. Wir haben diese Preisunterschiede und die Preisspreizungen und das ist nicht nachvollziehbar.
Genau. Und dann habe ich natürlich immer noch nicht die Möglichkeit zu wechseln, aber es kommt ein bisschen Transparenz und dadurch vielleicht auch Bewegung in die ganze Sache. Der andere Punkt war die Vertragslaufzeit und Bindung. Wie ist denn das aktuell geregelt? Also da bin ich länger drin in so einem Vertrag, oder?
Klar. Wenn ich einen Neuvertrag habe oder abschließen möchte, beträgt die Erstvertragslaufzeit 10 Jahre mit einer Anschlusslaufzeit von 5 Jahren. Das macht bei Fernwärme durchaus Sinn, weil man muss einfach sehen, diese Anfangsinvestitionen, die Investitionen in die Fernwärme sind natürlich viel, viel höher, wie jetzt in Einzelmaßnahmen, wie eine Wärmepumpe oder auch einen Gaskessel, noch einen alten. Das muss man sehen. Es muss ja für diesen Anbieter durchaus das Risiko überschaubar sein, dass er überhaupt in so eine große Anlage investiert.
Allerdings, umgekehrt ist es natürlich dann mein Risiko. Du hattest als dritten Punkt noch die Preisänderungsklauseln genannt. Dann habe ich 10-Jahres-Vertrag und dann werden auf einmal die Preise angezogen und dann hänge ich da drin.
Das ist richtig. Und deshalb müssen die Anpassungsklauseln, diese Preisänderungsklauseln, die müssen genauso überschaubar und transparent sein wie das ganze Vertragswerk und das auch das technische Werk.
Dass ich dann auch zum Beispiel die Möglichkeit habe, bei einer Preissteigerung dann vorzeitig zu kündigen beispielsweise?
Ja, in der Regel ist das noch gar nicht gegeben. Das gibt's ja nicht. Diese Sonderkündigung bei besonders stark steigenden Preisen in einem Fernwärmenetz, das haben wir so noch nicht. Das wäre jetzt umzusetzen in dieser Novellierung, die zurzeit läuft. Ob so weit kommt, weiß ich nicht. Aber das wäre eine Forderung, eine wichtige Forderung, auch um die Fernwärmeunternehmen zu disziplinieren. Weil wenn ich nicht weiß, ich habe einen Kunde über 10 Jahre und kann dann sozusagen einseitig gestalten, dann haben wir wirklich diesen gefangenen Kunden.
Und der andere Punkt waren Preisänderungen, ne? Wenn ich das richtig sehe, können Fernwärmeanbieter ihre Preise in den laufenden Verträgen einfach so ändern. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Jedes Fernwärmeunternehmen hat das Recht, die Preise zu erhöhen. Das ist auch in den Verträgen so zugrunde gelegt. Und geregelt ist es in der AVB Fernwärme über die Preisänderungsklauseln.
Und die sehen das vor, dass einfach im laufenden Betrieb, im laufenden Vertrag der Preis angepasst, in der Regel erhöht werden kann.
Richtig. Und es gibt unterschiedliche Gestaltungen. Es gibt Unternehmen, die machen das quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Bei den Preisänderungsklauseln sind die Anbieter an bestimmte Vorgaben gehalten. Wir unterscheiden hier das Kostenelement. Das bildet also dann den jeweils verwendeten Brennstoff ab. Und das Marktelement, soll die allgemeine Entwicklung am Wärmepreismarkt darstellen. Aber, und das ist nämlich dann der nachteilige Effekt für die Verbraucher, gegen die Erhöhung kann er so wenig machen, weil wenn die Preisklausel soweit in Ordnung ist, auch in einem Gerichtsverfahren für in Ordnung gehalten wird, geht er mehr oder weniger unter. Des Weiteren sind die Klauseln oft so kompliziert, dass man es als Laie gar nicht verstehen kann. Also hier haben wir wieder das Transparenzproblem. Ob die Novellierung hier ja positive Änderungen bringt, müssen wir sehen. Aber es ist ganz klar, der Paragraph 24, der diese Preisänderungsmöglichkeiten in der AVB Fernwärmeverordnung regelt, der muss ebenfalls transparenter und nachvollziehbarer werden. Und durchaus halte ich es sinnvoll, wenn die Preise über Gebühr steigen, also mehr als 50%, sollte es eine Sonderkündigungsmöglichkeit geben. Aber man muss natürlich technisch auch wieder sehen, Wärmenetze befinden sich ja vor allem in sehr verdichteten Räumen, also Großstadträumen. Da wird es gar nicht so einfach sein für Verbraucher und Verbraucherinnen, dann einmal schnell auf eine andere technische Möglichkeit umzuswitchen, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder sonst eine Möglichkeit, die sich hier anbietet.
Um das nochmal kurz zurückzubringen, selbst wenn es ein Sonderkündigungsrecht gäbe bei einer Preiserhöhung, dann stünde ich als Eigenheimbesitzer vor der Frage, welche Heizung, mit der ich diese 65%-Quote erfülle, schaffe ich mir dann an, weil ich muss ja eine anschaffen. Und als Mieter habe ich dann noch ein besonderes Problem, sage ich mal, weil ich da gar keinen Einfluss darauf habe, was im Haus dann alternativ verbaut wird, beziehungsweise weil ich das gar nicht kündigen kann, weil das ja über den Vermieter läuft.
Richtig. Der Eigenheimbesitzer, der hat es einfacher, der könnte hier schneller rauskommen, aber er muss dann die technischen Möglichkeiten abklären, die bei ihm möglich sind, Platz und so weiter. Die Mieter und Mieterinnen sind in diesem ganzen Spiel eigentlich die großen Verlierer. In der Regel ist es so, dass die Mieter und Mieterinnen nicht Vertragspartner des Fernwärmeerzeugers sind, sondern der Vermieter. Und dann habe ich ja nur eine vermittelnde Möglichkeit. Ich muss also meinen Vermieter gewinnen, dass er dann entsprechend vorgeht. Und wir sehen das auch in unserer Beratung und das bestätigen auch unsere Mieterverbände. Die Vermieter sind in der Regel gar nicht so groß interessiert. Es sind ja für sie Kosten, die sie nachher bei ihren Mietern wieder geltend machen, also weniger interessant. Und insofern haben Mieter die wenigsten Möglichkeiten, hier gegen Preiserhöhungen, vor allem in Wärmenetze, vorzugehen.
Okay, das heißt, hier müsste mit der von dir angesprochenen Novellierung noch ein bisschen was getan werden, um diesen Sektor, sage ich mal, noch verbraucherfreundlicher zu gestalten. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, so die großen Eckpunkte, Vor- und Nachteile von Fernwärme, insbesondere so aus Verbrauchersicht.
Ja gut, was spricht für die Fernwärme? Ganz klar, es ist einfach mal eine Frage des Komforts. Man benötigt keinen eigenen Heizkessel, keinen Raum für Lagerungen, Bevorratung von Brennstoffen, kein Brennstoffkauf, keine Wartungen, das macht alles der Versorger. Ich brauche auch keinen Schornsteinfegermeister mehr. Es ist durchaus auch so, Fernwärmenetze, vor allem die moderneren Netze und Wärmenetze, die in den letzten Jahren oder jetzt dann auch gebaut werden, die sind schon entsprechend klimafreundlich. Da werden erneuerbare Energien im großen Maßstab eingesetzt. Das ist auch richtig so, weil es ist gar nicht mehr so lang bis 45. Und es ist ganz klar, auf der einen Seite haben wir die Wärmekraftkopplung, des Weiteren haben wir dann auch noch Prozesswärme, die immer mehr eingesetzt wird. Da punktet natürlich die Fernwärme. Was spricht aber aus Verbrauchersicht gegen die Fernwärme? Der ganz klare Nachteil ist, dass jedes Wärmenetz ein lokales, kleines Monopol ist oder auch größeres Monopol ist. Denn nämlich anders wie jetzt bei Strom und Gas kann man nicht so einfach dann sagen, tschüss, ich habe keine Sonderkündigungsmöglichkeiten bei Preiserhöhungen. Das kennen wir bei Gas und Strom. Wenn ich das Preiserhöhungsschreiben bekomme, habe ich ein Sonderkündigungsrecht. Ich habe kurze Laufzeiten. In der Regel sagen wir ja nicht länger als ein Jahr, sich in einem Strom- oder Gasvertrag dann zu binden. Das sieht ganz anders aus. Wir hatten es ja benannt. Es sind immer noch diese 10 Jahre plus 5 Jahre dann in einem Fernwärmenetz. Und für Verbraucher ist es einfach so, natürlich, auch wenn ich eine Einzelmaßnahme mir ins Haus hole, entscheide ich mich natürlich auch für viele Jahre. Ich kann nur beim Brennstoff, habe ich sozusagen eine gewisse Bandbreite. Aber es ist wirklich eine Entscheidung natürlich für lange, lange Jahre, wenn ich mir einen Fernwärmeanschluss hier ins Haus legen lasse. Und da komme ich dann nicht raus. Und ein weiteres Problem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das muss die Novellierung auch noch leisten, ist, was passiert eigentlich, wenn der Fernwärmebetreiber insolvent wird oder sozusagen die Brocken hinwirft und mich nicht mehr mit Wärme beliefern will. Das haben wir jetzt schon einige Male gesehen, die letzten Jahre. Und da gibt's auch noch keine richtigen Regelungen. Die Verbraucher stehen da mehr oder weniger dann im Regen und müssen sich dann ebenso, wie vorher schon gesagt, um irgendwie eine Einzellösung sorgen oder müssen schauen, ob sie einen anderen Betreiber für ihr Fernwärmegebiet suchen. Das sind so die Nachteile. Vielleicht als Schlusssatz. Jetzt ist dann eigentlich der Gesetzgeber gefordert, hier eine moderne, verbraucherfreundliche Regelung im Fernwärmebereich zu schaffen, auf die wir schon jahrelang warten.
Und für die wir uns weiter stark machen werden, damit eben diese prinzipiell ja nicht schlechte Form, sage ich mal, der Energieverteilung, will ich es mal nennen, dann auch ja so verbraucherfreundlich gestaltet ist, dass man es wirklich ohne großen Nachteil für sich nutzen kann. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Und ich hoffe, dass die Verbraucher da ja auch einen Mehrwert rausziehen können, weil die Entscheidungen, die in den nächsten Jahren durch das neue GEG im Wärmebereich sind für alle Verbraucher sehr, sehr schwierig. Egal, ob ich jetzt in ein Fernwärmenetz gehen will oder ob ich eine Einzelmaßnahme verwirklichen will.
Wir haben zu dieser Folge natürlich wieder alle Informationen zum Thema Fernwärme, was es da so gibt, bei uns auf der Webseite unter www.vz-bw.de/podcast zusammengestellt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter, lassen Sie eine Bewertung da, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.